Okay, wer von euch hat noch keinen Autoführerschein? Darf ich mal kurz Hände sehen? Es sind nicht so viele, eine Person, zwei. Okay, also alle anderen haben den Autoführerschein. Erinnert ihr euch noch daran, wie sehr ihr euch auf den Autoführerschein gefreut habt? Kennt ihr noch dieses Gefühl? Für manche ist es schon ein bisschen länger her, für manche ist es vielleicht erst ein, zwei Jahre her. Es ist eine extrem tolle Vorfreude. Man wartet sehnsüchtig auf seinen 18. Geburtstag, man hat die Prüfung schon bestanden, man wartet einfach nur noch auf den Geburtstag. Und der 18. Geburtstag ist dieser Geburtstag, an dem alles anders wird. Ja, zumindest denkt man das, bevor man 18 ist. Ja, alles wird anders sein, man ist erwachsen, man darf alles, ja, das Leben wird perfekt sein. Die Landstraße, unendliche Weiten. Ja, so stellt man sich das vor. Und meine Mutter, die fuhr einen Fiat Panda 750. Der Fiat Panda 750, das war mein Tor in die Freiheit, okay? 750er Panda, Baujahr 1992, 55 PS, von 0 auf 100 in 5 Minuten, ja? War ein italienisches Auto zumindest mal, ja? Und ich weiß noch, der erste Abend nach meinem Geburtstag, als ich alleine zu Hause war, meine Eltern waren essen in der Pizzeria und ich war alleine zu Hause und ich durfte den Fiat Panda benutzen. So, und ich wohnte damals in Neunkirchen, das ist ein kleines, aber feines Kaff am Hintern der Welt. Und zwischen Neunkirchen und Schwarzach, das ist ein anderes kleines Kaff, das ist übrigens das kleine Kaff, wo unsere Alex groß geworden ist, zwischen Neunkirchen und Schwarzach gibt es ungefähr 500 Meter abschüssige Rennstrecke. Also nicht offizielle Rennstrecke, aber man gibt da Gas. Ja? Und auf diesen 500 Metern gibt man alles, was geht. Ja? Also ich jetzt nicht mehr, aber damals war das so. Für mich ganz klar. Und ich dachte mir, Gefälle, Fiat Panda, just do it. Und ich bin losgefahren, Ortsschild, Neunkirchen, Ortsausfahrt. Und habe Gas gegeben. Und so 10 Sekunden später bin ich mit 120 Sachen nach Schwarzach reingefahren. Das ist so eine Rechtskurve. Ja? Und ich habe dann fast ein Auto auf der Gegenfahrbahn gestreift. Und zwar das Auto meines Vaters, der auf dem Weg zurück war. Auf dem Weg zurück war von der Pizzeria mit meiner Mutter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal so Erfahrungen gemacht habt, wo ihr wusstet, okay, jetzt bin ich geliefert. Okay, das war so ein Moment, wo ich wusste, okay, jetzt bin ich geliefert. Und ich weiß nicht, was eure erste Fahrerfahrung ist. Eine Woche später war ich mit dem Fiat Panda auf einer Party und bin ja ein verantwortungsvoller Autofahrer und bin dann rückwärts auf so einen riesengroßen Stein gefahren und die Hinterräder, die haben dann durchgetreten. Wir mussten das Auto, also es war das andere Auto, das nächste Auto meiner Mutter habe ich auch geschrottet. Ich war so ein typischer, ich weiß nicht, ob ich typisch war, ich würde behaupten, ich bin so ein typischer Fahranfänger gewesen. Ich wusste zwar alle Antworten zum Theorieteil, ja, in der Theorieprüfung, ich wusste alle Antworten, aber sobald ich den Führerschein in der Hand hatte und den Schlüssel zum italienischen Rennwagen meiner Mutter, da zählte nur noch eins, Adrenalin durch atemberaubende Geschwindigkeit. Ja. Ich kannte zwar die Theorie, aber es hat sich nicht wirklich in die Praxis übertragen. Ich wusste die richtigen Antworten, aber die Praxis sah ganz anders aus. So Theorien, Praxis, Wissen und Umsetzung, die haben nicht zusammengepasst. Und ihr alle wisst, also ihr seht, ich lebe noch, das heißt, es hat sich was getan. Theorie und Praxis müssen zusammenkommen, damit was Sinnvolles bei rauskommt. Ja? Also ohne die Umsetzung in die Praxis ist alle Theorie, ist alles Wissen, ist alle Erkenntnis wertlos und leer. Und genau mit diesem Grundverständnis schreibt Paulus einen Epheserbrief. Für alle, die neu sind, wir sind gerade in der Predigtreihe, die heißt Wir sind Ephesus. Ich klicke nochmal zurück. Wir sind Ephesus und wir sind in dem Abschnitt 1 in Christus von Epheser 2 bis Epheser 4. Und Paulus hat seinen Brief auch nach dem Muster geschrieben, Theorie und Praxis müssen zusammengehören. In den ersten drei Kapiteln legt Paulus ein Fundament aus. Wir haben die letzten Wochen das Fundament gehört und über das Fundament nachgedacht, das Paulus gelegt hat. Er hat in den ersten drei Kapiteln gelehrt, dass Gott gnädig ist, dass Gott ein segnender Gott ist, dass Gott ein souveräner Gott ist, dass er alles kriegt, was er will, dass Gott barmherzig ist, haben wir gehört. Wir haben gehört, dass Gott ein liebender, uns adoptierender Vater ist. Wir haben gehört, dass Gott uns sein Eigentum nennt und uns zu seinen Erben macht. Und er lehrt auch in den ersten drei Kapiteln über uns, seine Gemeinde. In Christus sind wir heilig. Wir sind gesegnet in Christus. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt, adoptiert, begnadigt. Wir sind Erlöste. Wir sind Geheimnisträger. Wir sind Erben. Wir sind Gottes Eigentum. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist ein Siegel wie auf einem Brief, wo es heißt, okay, dieser Brief ist ein Brief des Königs. Du bist durch den Heiligen Geist versiegelt worden als ein Kind Gottes. So in einem Satz vielleicht zusammengefasst, Gott macht aus dir und mir neue Menschen, individuell. Und Gott macht aus uns gemeinsam eine neue Gesellschaft, die Gemeinde. So, das sind die ersten drei Kapitel im Epheserbrief. Und in Kapitel 4 bis 6, wo wir heute einsteigen, es ist gerade Halbzeitpause zu Ende, um mal WM-Sprache zu benutzen, da spricht Paulus ganz konkret über den Lebensstil, der auf dem Fundament von Kapitel 1 bis 3 aufbaut. Also wir haben bis jetzt das Fundament uns angeguckt und ab heute gucken wir uns den Lebensstil an, der auf das Fundament aufbaut. In diesem zweiten großen Abschnitt des Epheserbriefs steigen wir heute ein. Und wir sehen hier, wie Paulus, um in dem Bild des Autofahrens zu bleiben, Paulus schaltet einen Gang nach oben. Okay? Er kommt von Kapitel 1 bis 3, vom Indikativ, wie etwas ist, und er schellt hoch zum Imperativ, zur Befehlsform, wie wir etwas tun sollen, was wir sein sollen, wie wir sein sollen. Okay, aber bevor wir uns jetzt die Bibelstelle angucken, Epheser 4, 1 bis 6, und Vers für Vers durchgehen, möchte ich mit euch noch drei Verben auswendig lernen. Es sind nur drei Wörter. Und die sollt ihr mit nach Hause nehmen. Und die drei Wörter sind kenne, lebe und fördere. Okay? Kenne, lebe, fördere. Versucht es mal. Kenne, lebe, fördere. Okay, jetzt ohne mich. Okay. Wenn du heute nach Hause kommst und dich fragt jemand, was hast du heute gelernt im Gottesdienst, sagst du, kenne, lebe, fördere. Und dann wird derjenige sich fragen, ja und jetzt? Und hoffentlich fragt er nach und dann könnt ihr hoffentlich auch noch ein bisschen mehr sagen. Aber kenne, lebe und fördere sind die Begriffe, die uns heute durch diesen Abschnitt begleiten. Und ich lese mit euch Vers für Vers ab Kapitel 4, Vers 1. Paulus schreibt Folgendes: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene des Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Oder in anderen Worten, ich habe euch nun drei Kapitel lang erzählt und geschrieben von eurer Berufung, von dem, was Gott getan hat für euch, von dem, was Gott in euch getan hat, über den erwählenden, barmherzigen Gott geschrieben und nun lebt entsprechend. Okay, das ist, was Paulus sagt. Oder nochmal anders, ich habe euch die Theorie erklärt, jetzt müsst ihr das in der Praxis leben. Und das ist auch der erste Punkt. Kenne die Theorie und lebe die Praxis. Kenne die Theorie, lebe die Praxis. Hand aufs Herz, wie sieht es in deinem Leben aus, in dem Verhältnis Theorie und Praxis oder Wissen und Umsetzung? Wie sieht es in deinem Leben aus im Verhältnis zwischen Glauben und Werke? Paulus fordert uns auf, kenne die Theorie, lebe die Praxis. Oft sind wir als Christen doch genauso drauf, wie ich drauf war, als Fahranfänger. Ja? Ich wusste alles, aber ich habe nicht danach gehandelt. Und ganz oft ist unser Leben auch so, wir wissen alles. Ja, wir wissen immer die richtige Antwort in der Hausgruppe, wir wissen immer die richtige Antwort im Kindergottesdienst oder bei der Minigruppe. Wir wissen alles, aber wir setzen es nicht in die Tat um. Du kennst die ganze Theorie, aber du weißt, die Praxis wird davon kaum berührt. Ja, du weißt, du sollst nicht stehlen und trotzdem arbeitest du schwarz oder trotzdem hinterziehst du Steuern. Das ist Stehlen, beides. Oder du weißt, du sollst deinen Nächsten und deine Feinde lieben, aber du vergibst deinem Nachbarn nicht, deinem Ehepartner nicht. Du vergibst deinem Vater, deiner Mutter nicht. Du vergibst deinem Chef nicht. In der Theorie weißt du, du sollst vergeben. In der Praxis ist es sehr viel schwerer, ist doch so. Du weißt genau, was wahr und richtig ist und trotzdem entscheidest du dich, passiv zu bleiben. Wie sieht's aus in deinem Leben zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissen und Umsetzung, zwischen Glauben und Werke? Dietrich Bonhoeffer, einer meiner Helden, hat Folgendes gesagt über die Nachfolge. Der Ruf Jesu ergeht und die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Das ist aus dem Buch Nachfolge, das bezieht er auf das Matthäusevangelium und auf die Geschichten, wo Jesus umhergeht und seine Jünger ruft. Er geht zu den Fischern und sagt, folgt mir nach. Und die sagen nicht, ja, du bist Gottes Sohn, sondern sie folgen ihm gehorsam. Wer von euch hat schon mal einen Ferienjob gehabt? Schon ein paar, okay, gut. Stellt euch vor, ihr sucht einen Ferienjob verzweifelt, weil ihr braucht Geld für Ibiza oder für was auch immer oder für einen Fiat Panda 750, Baujahr 1992, 55 PS, 0 auf 100 in 5 Minuten. Ja? Egal, ihr sucht verzweifelt einen Ferienjob und ihr sucht und sucht und sucht und ihr bekommt eine Absage nach der anderen. Und dann bekommt ihr in einem Supermarkt bekommt ihr einen Ferienjob und dann geht ihr am nächsten Tag dahin und legt euch ins Regal. Und dann kommt der Chef und sagt, hey, ich habe dir einen Arbeitsvertrag gegeben, du hast unterschrieben, was tust du hier? Und du sagst, ja, ich liege jetzt hier im Regal, ich habe einen Arbeitsvertrag. Und als Christen verhalten wir uns oft ähnlich. Ja? Wir haben verzweifelt gesucht nach Erlösung, wir haben verzweifelt gesucht nach einer Antwort, nach einem Sinn in unserem Leben. Jesus offenbart sich uns, er kauft uns frei mit seinem Blut und dann legen wir uns ins Regal. Ich bin jetzt Christ, die anderen sollen was tun. Und wir setzen nicht um, was in unserem Leben geschehen ist. Wir haben einen Kaufvertrag vorgelegt bekommen und da stand drauf, Jesus Christus hat mit seinem Blut dich erkauft. Und wir glauben manchmal, oder wir leben manchmal leider so, als wäre das das Ende unseres Lebens. Und jetzt warten wir einfach nur noch ab, bis wir im Schlaf sterben. Halleluja. Oder wer von euch Eltern ist, der kennt diese Teilchen hier. Kennt ihr diese Sammelkarten hier? Ich glaube, bei Rewe kriegt man die, wenn man Sachen einkauft. Das sind so Glitzerkarten. Seit gestern ist Miroslav Klose im Kurs extrem gestiegen. Kennt jemand diese Teile hier? Diese Sammelkarten? Ein, zwei Leute. Wow, okay. Ja, und der Heiko. Mein Sohn, der ist ganz interessant drauf. Es gibt die normalen Karten, ja, die nicht glitzern. Und es gibt die heiß begehrten Glitzerkarten. Und diese Karten, die klebt man nicht, das sind so Plastikteile, die steckt man drauf auf dieses Sammelalbum. Ja? Das ist dann so eine Ausstanzung, wo man diese Teile reinsteckt, so. Und der Gidi hat sich gedacht, ich bin ganz schlau, die heiß begehrten Glitzerkarten, die lege ich unter die Normalo-Karten. Dann klaut mir keiner die Glitzerkarten. Das heißt, er sammelt wie verrückt diese Teile und er zeigt sie keinem. Ja? Er freut sich total drüber, dass er diese Glitzerteile hat, aber kein Mensch kriegt's mit. Und vielleicht ist auch das so ein Bild dafür, wie wir Christen manchmal leben. Wir haben die Glitzerkarte, ja, die Müller- und die Klose-Karte. Wir haben Jesus Christus, den Herrn und Erlöser unseres Lebens, kennengelernt. Er hat uns aus der Hölle gezogen, er hat uns den Himmel versprochen und wir verstecken diese Glitzerkarte unter unserem Normalo-Leben. Der Ruf Jesu ergeht und die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Jesus ruft uns nicht nur zu einem Leben des Wissens und des Verstehens und des Glaubens. Jesus ruft uns zu einem Leben des gehorsamen Umsetzens unseres Wissens und Glaubens. Er will, dass du die Wahrheit kennst und dann entsprechend handelst. Kenne die Theorie, lebe die Praxis. Unser Glaube muss in unserem Leben sichtbar werden. Leute, wir können es uns als Christen nicht leisten, zu verwechseln, was christlicher Glaube, oder wir können nicht so leben, dass wir denken, hey, wenn wir nur das Richtige glauben, dann ist alles okay. Unser Glaube muss sichtbar sein in unserem Leben. Jakobus, der Bruder von Jesus, der schreibt Folgendes: Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dein Glaube ist ohne Werke tot. Ein toter Glaube ist gar kein Glaube. Das ist eine sehr, sehr radikale Aussage. Aber es war der Bruder von Jesus, der es gesagt hat. Also können wir das nicht einfach so wegwischen. wichtig. Ich sage nicht, dass wir durch unsere Werke errettet werden. Es ist ganz klar, die Bibel spricht ganz klar darüber. Jeder in diesem Raum hat die Hölle verdient. Keiner in diesem Raum hat sich das Ticket in den Himmel verdient und kann sich das Ticket in den Himmel verdienen. Nichts, was du tust, nichts, was wir tun, kann uns retten aus der Hölle, sondern die Gnade Gottes allein ist unsere Hoffnung auf Rettung. Das ist, was das Neue Testament lehrt. Nur was Jesus getan hat am Kreuz, kann dich retten. Nicht, was du getan hast, kann dich retten. Wir werden gerettet aus Gnade durch den Glauben an Jesus. Deine Rettung ist ein reines Gnadengeschenk Gottes. Das ist, was wir gehört haben in Epheser Kapitel 2. Und dieser geschenkte Glaube wird sichtbar in der Art und Weise, wie du lebst. Also die Umsetzung der Theorie oder die Theorie und die Praxis, die gehören untrennbar zusammen. Wir haben ein Fundament, an das wir glauben, und das beeinflusst unseren Lebensstil. Und wie dieser Lebensstil aussieht, das wollen wir uns heute und in den nächsten Wochen ansehen, ganz konkret. Wie sieht der Lebensstil aus, der auf dem Fundament von Kapitel 1 bis 3 aufbaut? Und das sehen wir in den Versen 2 bis 3. Paulus sagt, lebt würdig eurer Berufung in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Oder in der neuen Genfer Übersetzung steht, setzt alles daran, die Einheit zu wahren. Setzt alles daran, die Einheit zu wahren. In diesem Satz steckt Gottes Vision für Gemeinde und steckt auch Gottes Vision für Haus des Herrn. Ist dir bewusst, dass Gott einen Plan, eine Vision für HDH hat? Gott sieht in uns viel mehr als einen Gottesdienstveranstaltungsverein. Gott sieht in uns viel mehr als Leute, die mal zu einem Gottesdienst zusammenkommen. Gott hat einen Plan für die Gemeinde und Gott hat einen persönlichen Plan für dich. Wenn du dich heute Morgen planlos fühlst, dann musst du wissen, dass Gott einen perfekten Plan für dein Leben hat. Und das Coole ist, was wir im Epheserbrief lernen, wo es viel um die Gemeinde geht, dass Gott seine Größe demonstrieren möchte, indem er viele verschiedene Menschen zu einer Einheit macht. Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, Menschen aus verschiedenen Generationen, die normalerweise überhaupt nicht zusammenpassen würden, steckt er alle in einen Raum, in einen Leib, in eine Gemeinde und macht sie zu einer Einheit. Gott zeigt seine Größe dadurch, dass er uns zu einer Einheit macht. Gottes Vision für HDH ist Einheit durch den Lebensstil der Liebe. Gottes Vision und unsere Aufgabe dabei ist, alles daran zu setzen, diese Einheit zu bewahren. Das ist, was Paulus schreibt. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Fördere die Einheit durch einen Lebensstil der Liebe. Kenne die Theorie, lebe die Praxis, fördere die Einheit. Das Merkmal einer gesunden christlichen Gemeinde ist, dass sie nach Einheit streben. Das Merkmal einer gesunden christlichen Gemeinde ist, dass es wenig Streit und viel Einheit gibt. Und hör mir zu, du bist von Gott gerufen, deinen Nächsten, deinen Glaubensbruder, deine Glaubensschwester zu lieben. Und das ist übrigens kein kleines Nebengebot der Bibel, sondern Jesus sagt, das höchste Gebot ist, wir sollen Gott lieben und das Nächste ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir leben manchmal so, als wäre das höchste Gebot, lies deine Bibel jeden Tag. Ja, und dann ist doch alles schon okay. Nein, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist kein Nebengebot. Und so Nächstenliebe und Einheit der Gemeinde sind auf Gottes Agenda sehr weit oben. Und die Frage ist, ob wir Gottes Agenda zu unserer Agenda machen. Ist Gottes Prioritätenliste unsere Prioritätenliste als Gemeinde? Das ist die große Frage heute Morgen. Setzen wir wirklich alles daran, die Einheit zu wahren? Ist es überhaupt auf unserem Schirm? Ist es uns überhaupt wichtig? Wenn du dich fragst, was ist das Wichtigste in meinem Leben, kommt da der Gedanke Gemeinde überhaupt vor? Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen herausfordern möchte, umzudenken, wenn es um Gemeinde geht. Ich glaube, Gott möchte dich herausfordern, umzudenken, wenn du über HDH nachdenkst. Gott geht es nicht so sehr darum, wie gut unser Lobpreisblock ist. Gott geht es auch gar nicht so sehr darum, ob wir in einer coolen Location sind und ob wir die hipste Crowd in Mannheim sind. Darum geht es ihm nicht so. Gott geht es überhaupt nicht so darum, ob der Prediger die coolsten Sprüche der Stadt hat oder ob wir das größte Gottesdienstspektakel Mannheims anbieten. Darum geht es Gott gar nicht so sehr. Aber wir drehen uns oft genau um diese Punkte. Gott geht es um was ganz anderes. Gott geht es darum, dass ein bunter Haufen scheinbar irrer Menschen manchmal zur Einheit wird und dass sein Name dadurch verherrlicht wird. Okay, eine ganz praktische Frage. Achtung, Hausgruppenfrage, wer diese Woche Hausgruppenthema macht. Die Frage ist doch, wie funktioniert das? Wie kann es funktionieren, dass Gemeinde nicht ein Mosaik ist, das kein Bild ergibt, sondern wirklich ein einheitliches Bild ergibt? Wie funktioniert das? Oder wie kannst du dazu beitragen, dass die Einheit bewahrt wird? Wie kannst du dazu beitragen? Und da geht Paulus drauf ein und da möchte ich heute mit uns drei Tipps mal angucken. Tipp Nummer 1, suche Gemeinschaft. Wenn du die Einheit bewahren möchtest, dann solltest du Gemeinschaft suchen. Klingt banal, ist aber sehr, sehr ausschlaggebend, wenn es um Einheit geht. Eine Gemeinde gefüllt mit Menschen, die 10 Minuten nach Gottesdienstanfang kommen und dann kurz nach dem Segen gleich rausrennen, ist keine Einheit, ist keine gesunde christliche Gemeinde, sondern ist ein Gottesdienst-Event-Center. Okay? Aber Jesus hat nicht gesagt, ich baue mein Gottesdienst-Event-Center, sondern er sagt, ich werde die Gemeinde bauen. Suche Gemeinschaft. Also der erste zaghafte Schritt in Richtung Gottes Willen für dich in HDH ist, dass du mit Leuten zusammen abhängst. Tritt heraus aus deiner Wohlfühlzone und tritt hinein in Hausgruppen. Such dir eine Hausgruppe. Wenn du noch nicht in der Hausgruppe bist, wir sind eine Hausgruppengemeinde. Ja, wenn du nur in den Gottesdienst kommst, dann guckst du dir bloß ein bisschen gemeinsames Feiern an, aber du kriegst nicht mit, was HDH eigentlich ist. Wenn du HDH erleben möchtest, geh in eine Hausgruppe. Schließ dich einem HDH-Team an. Such Gemeinschaft, indem du morgens zum Beispiel hier Stühle hinstellst. Kann ich gerade mal kurz das Aufbauteam sehen? Steht mal bitte auf. Applaus für das Aufbauteam. Ich höre immer wieder von den Aufbauteams zwei Dinge. Erstens, voll genial, ich habe einen riesen Spaß dabei und ich habe neue Leute kennengelernt. Und zweitens, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Okay? Das heißt, du kannst zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst den Partner für dein Leben finden, vielleicht, und viel Spaß haben. Und du kannst den Menschen, die heute dir einen Stuhl hingestellt haben, die Kabel hier gelegt haben, die Leinwand aufgebaut haben, die dir jeden Sonntag dienen, du kannst mit anpacken, ihnen helfen. Such Gemeinschaft. Kindergottesdienstmitarbeiter. Wir brauchen dringend Kindergottesdienstmitarbeiter. Und wenn ich noch einmal höre, ich bin nicht berufen für Kindergottesdienst oder ich bin nicht berufen für Aufbau, dann kriege ich echt, dann schlage ich mir selbst auf die Gurgel, ja, mit der Faust. Ich knock mich aus, wenn ich es noch einmal höre. Du brauchst nicht die Berufung zum Aufbau, du brauchst nicht die Berufung zum Kinderdienst, du brauchst ein dienendes Herz und musst ernst nehmen, was Gott sagt, diene einer dem anderen, okay? Gott ist gar nicht so wählerisch wie du, was den Aufgabenbereich angeht. Weitere Anregungen, geh mit zum Sola, super genial, ja? Komm regelmäßig, komm rechtzeitig, trink mit uns danach einen Kaffee, der kostet nichts, suche Gemeinschaft. Oder ganz kurz, stell dich der Herausforderung Gottes, dich in echte, eigenartige, komplizierte Menschen zu investieren. Das ist Gottes Vision für dich in HDH. Investiere dich. Okay, bricht bei euch schon der Angstschweiß aus? Also, Tipp Nummer 2. Übe dich in Demut und Freundlichkeit. Paulus schreibt, in aller Demut und Sanftmut lebt gemäß eurer Berufung. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Hochmut ist da, Demut ist da. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Okay? Das Wort, das Paulus hier verwendet, bedeutet so viel wie Niedrigkeit oder es bedeutet so viel wie im angemessenen Maß gering von sich denken. Wenn du auf YouTube Predigten suchst, da findest du hunderte, tausende Prediger, die versuchen dir zu erklären, du musst im richtigen Maß groß von dir denken. Paulus sagt, ey, nee. wir sollen demütig sein. Wir sollen im richtigen Maß gering von uns denken. Das Wort, das damals Paulus benutzt hat, das ist sehr revolutionär, weil damals, in der damaligen Gesellschaft, war das nicht eine Tugend, wie wir heute sagen. Demut ist eine Tugend. Man hat die Nase gerümpft von Menschen, die demütig waren. Man hat gesagt, hey, wer sich demütig benimmt, das ist ein Kriecher. Das ist ein, ein duckmäuserischer Mensch. Das ist ein ganz unwürdiger Typ. Das Wort, was Paulus benutzt, ist das Wort, das so viel heißt wie die sich duckende Ergebenheit eines Sklaven. Und es war sehr unattraktiv in der damaligen Zeit. Übrigens heute auch noch. Wir sagen bloß, Demut ist eine Tugend. Ja? Das sagen wir, aber Demut heißt so viel wie das ist keine attraktive Haltung. John Stott hat einen Kommentar geschrieben über den Epheserbrief und er übersetzt das Wort Demut so. Die demütige Anerkennung der Bedeutung und des Wertes anderer Leute. Das ist doch auch schön. Die demütige Anerkennung der Bedeutung und des Wertes anderer Leute. In der neuen Genfer Übersetzung steht, keiner soll sich über den anderen erheben. Das ist, was demütig heißt. In anderen Worten, Gott möchte, dass du deine Geschwister höher achtest als dich selbst. Schon mal gehört irgendwo, gell? Dass du ihnen demütig dienst. Gott möchte, dass du erkennst, wie wertvoll und wichtig die HDHler um dich herum sind. Und das möchte ich mal kurz mit euch üben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sagst, du bist wertvoll und wichtig. Ich bin nicht wichtiger als du. Versuch das mal. Hey, mein Satz war viel kürzer. Hört auf. Schluss. Okay. Kleine Frage, hat es wehgetan? Es tut gut, ne? Es tut gut. Was haltet ihr davon, wenn wir sowas öfter machen, in verschiedenen Arten und Weisen? Wenn wir demütig auf unseren Nachbarn gucken und sagen, hey, du bist wichtig und wertvoll und ich, also der erste Teil geht noch, der zweite Teil tut weh, ich bin nicht wichtiger und besser als du. Demut. Ich kann mir schon vorstellen, in 5 Jahren kommt jemand zu mir und sagt zu mir, damals in dem Gottesdienst, als du gesagt hast, wir sollen zu unserem Nachbarn sprechen, da habe ich meinen Partner fürs Leben gefunden. Danke, Anderle. Das wäre, der Gedanke ist nicht sehr demütig. Ich möchte euch ein kleines Bild zeigen, wie man sich vielleicht Demut in der Gemeinde ganz gut vorstellen kann. Das ist eine japanische Schulklasse und die bilden hier eine menschliche Pyramide. Ja? Und ich finde, es ist ein ganz interessantes Bild. Die Jungs hier in der ersten Reihe, da, die müssen sich niederknien, die müssen sich erniedrigen, die müssen sich nach unten bücken, damit andere höher stehen können. Und die in der zweiten Reihe, die müssen sich auch wieder nach vorne beugen, damit wieder welche sich auf ihren Rücken stellen können. Und nach entsteht ein Bild der Einheit, das durch Demut, durch Niederknien erzeugt wird. Ist es nicht ein schönes Bild? Und es braucht Demut, wenn du der hier bist. Oder der da innen drin. Ja? Da musst du auch, also du darfst keine Platzangst haben. Ja? Durch Demut entsteht ein einheitliches Bild und Einheit und Größe entsteht durch demütige Erniedrigung. Okay? Könnt ihr euch das so gut vorstellen? Einheit und Größe entsteht durch demütige Erniedrigung. Also Einheit in der Gemeinde ist nur möglich durch Demut. Und versucht ihr das mal selbst in Erinnerung zu rufen. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden getroffen hast und der war so richtig überheblich und arrogant, ja? Vielleicht sehr selbstgefällig, ein fauler Mensch. Ja? Du hast so eine Person kennengelernt. Ich hoffe, dir fällt jetzt keiner so schnell ein. Und wann war das letzte Mal, dass du so jemanden kennengelernt hast und dir gedacht hast, wow, mit der Person möchte ich mehr Zeit verbringen. Diese Person, die muss ich besser kennenlernen. Die ist so cool, so schön arrogant und ich fühle mich so richtig schön wertlos in der Gegenwart dieser Person. Die muss ich besser kennenlernen. Schon mal jemand erlebt? Also ich habe das noch nie erlebt. Aber vielleicht kannst du dich erinnern an Menschen, die einem das Gefühl geben, dass man wertvoll ist, dass man wichtig ist? Hast du schon mal jemanden kennengelernt, in dessen Gegenwart du dich hochgeachtet fühlst? Ein Mensch, der bereit ist, dir zu dienen, empfindest du als einen angenehmen Menschen, nicht wahr? Verbring mal einen halben Tag mit Simon. Ich kann es sagen, weil er ist heute nicht da. Ja? Und du weißt genau, was ich meine. Ein Mensch, mit dem du Zeit verbringst und du unterhältst dich mit der Person und du gehst aus dem Gespräch raus und du fühlst dich aufgebaut. Du fühlst dich angenommen, geliebt, wertgeschätzt. Und es ist nicht bloß der Simon. Ich habe das Gefühl bei vielen Leuten. Lasst uns danach streben, solche Personen für andere zu sein. Keiner in deinem Umfeld hat was davon, wenn er rafft, wie toll du bist. Okay, wir sollen demütig sein und wir sollen sanftmütig oder freundlich zueinander sein. George Findlay, das ist ein Bibelkommentator, der hat Folgendes geschrieben. Freundlichkeit ist das Fehlen der Veranlagung, auf persönliche Rechte zu bestehen. Jemand, der sanftmütig oder freundlich ist, ist jemand, der nicht die Veranlagung hat, darauf zu bestehen, dass er sein Recht bekommt. Oh, und jetzt wird's unbequem, Leute. Paulus sagt, genauso sollen wir sein. Außerdem beschreibt das Wort die Bereitschaft, Unrecht zu ertragen. Bist du bereit, Unrecht zu ertragen oder nur, wenn du es wirklich verbockt hast? Wenn du im Recht bist, bist du bereit, Unrecht ohne Widerrede anzunehmen? Oder proklamierst du es weg im Namen Jesu? Beispiel, bist du bereit, also ich spreche es mal zu den Mädels, ich habe jetzt mal ein Mädelbeispiel, bist du bereit, auf deine persönlichen Rechte zu verzichten? Bist du bereit, die Länge deines Rockes zum Beispiel oder die Tiefe deines Ausschnittes anzupassen, wenn dir jemand sagt, hey, du hast echt tolle Beine, aber ich bin jedes Mal im Gottesdienst so abgelenkt, so ticken wir Männer, also das, der da spricht, ist ein Mann, ja, so ticken wir. Ich hatte mal ein Telefonat mit einer Person, die hat gesagt, die ist schon lange nicht mehr in HDH, ihr kennt die alle nicht, deswegen, ich sage keinen Namen, aber ihr braucht jetzt nicht überlegen, wer das war, ja. Die hat gesagt, Anderle, stell dir vor, letzten Gottesdienst hat jemand zu mir gesagt, mein Rock ist zu kurz, mein Ausschnitt ist zu tief, und ich dachte mir nur, Halleluja, endlich hat es jemand gesagt, weil ich war auch immer sehr abgelenkt. Und dann hatten wir eine Stunde lang ein Gespräch. Und ich habe immer gesagt, hey, vielleicht ist der Rock ja wirklich sehr aufreizend oder die Länge des Rockes. Und wir hatten eine Stunde lang ein Gespräch und am Ende war die Aussage der Person, nein, ich nehme das nicht an, ich bin frei in Christus. Das ist nicht sanftmütig. Das ist nicht aufs eigene Recht, auf kurzen Rock und tiefen Ausschnitt zu verzichten. Das ist nicht die Bereitschaft, Unrecht zu ertragen, wenn du es als Unrecht empfindest. Ein Männerbeispiel, okay, ein Beispiel von mir. Das klingt jetzt vielleicht doof, ja, ihr dürft mich auslachen, aber ich habe mich zum Beispiel dagegen entschieden, in engen T-Shirts zu predigen, weil, so und jetzt kommt der doofe Teil, weil man mich, immer wenn ich dieses eine T-Shirt trug, ja, das ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, weil man mich immer darauf angesprochen hat, was für eine tolle Figur ich habe, okay? So, das waren nicht nur Frauen, das hat mich noch mehr beunruhigt. Das war zu einer Zeit, als ich noch regelmäßig Sport getrieben habe, okay? Also ich sage nicht, ich habe eine tolle Figur, aber es gab eine Zeit, da trug ich dieses eine T-Shirt und jedes Mal hat man mir gesagt, hey, du sahst heute richtig gut aus, das steht dir gut, tolle Figur. Mittlerweile ist es so, ich habe eine Kollegin, die ist kurz vor der Rente, 60 Jahre alt, und die stand am Schrank und sie hat sich so zwischen mir und dem Schrank durchgedrückt und hat mir gesagt, oh André, du bist so schön weich. Ja, also das ist, also vielleicht könnte ich jetzt auch wieder aus Demutgründen dieses enge T-Shirt anziehen, vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. Versteht ihr, was ich meine? Menschen kamen zu mir und haben gesagt, hey, an deiner Predigt, was mir am meisten hängen blieb, ist, dass du eine tolle Figur hast. Das hat meinem Ego gut getan, war aber totaler Mist. Versteht ihr? Wenn ich hier oben stehe oder wenn irgendjemand hier oben steht oder wenn du irgendetwas tust, geht es nicht um dich, sondern es geht um Jesus Christus. Und es geht um deine Geschwister. Bist du bereit, auf dein Recht zu verzichten? Bist du bereit, Unrecht zu ertragen? Also, du sollst deine Geschwister höher achten als dich selbst und ihnen dienen und du sollst bereit sein, freiwillig auf deine Rechte zu verzichten und Unrecht zu ertragen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, gerade in diesem Moment, als wenn Paulus meine Hausgruppe gekannt hätte, ja, oder wenn er meine Frau oder meinen Ehemann gekannt hätte, dann hätte er den Epheserbrief nicht so radikal formuliert, dann hätte er eine extra Klausel eingefügt für mich. Weil ich bin in der absolut beknacktesten Hausgruppe und habe den absolut beknacktesten Mann, die absolut beknackteste Frau. Paulus hätte Verständnis mit mir gehabt. Meine Antwort ist nein. Weil Paulus weiß, dass die Gemeinde oft einem Haufen Irrer gleicht und weil Paulus weiß, dass zum Beispiel Ehe meistens eine Zusammenfügung zweier verkorkster Egoisten ist, deshalb sagt er, wir sollen demütig und sanftmütig sein. Macht das Sinn? Dankeschön. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und herausfordern. Wenn es jemanden in deinem Leben gibt, der dich gerade in den Wahnsinn treibt, in den Wahnsinn, ein Hausgruppenmitglied, ihr Eltern, ihr wisst Bescheid, eure Kinder, ja? Dein Ehepartner, dein Nachbar, oh Herr, danke für die Herausforderung, in Nachbarschaft zu leben. Oder vielleicht die Person, die eine Reihe vor dir sitzt. Wenn es jemanden gibt, der dich echt extrem nervt, dann möchte ich dich herausfordern. Nimm, was ich jetzt sage, als prophetisches Wort für dich an. Gott möchte, dass gerade du, gerade für diese Person, Demut und Freundlichkeit aufbringst. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre die Botschaft des Neuen Testamentes Schall und Rauch und nichts wert. Gott möchte, dass gerade du, gerade dieser Person gegenüber demütig und freundlich bist. Ich bete ein kurzes Gebet vor und du darfst in deinem Herzen nachsprechen. Herr, hilf mir dabei. Amen. Tipp Nummer 3. Übe dich in Geduld und im Einander ertragen. Paulus schreibt, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Geduld heißt warten, ja, das ist, was wir alle nicht gerne tun. Und John Stott wiederum schreibt Folgendes, Geduld ist die Langmut gegenüber sich verschlechternden Leuten. Geduld ist die Langmut gegenüber sich verschlechternden Leuten. Ist das nicht eine coole Definition? Paulus sagt, wir sollen geduldig sein gegenüber Menschen, die sich nicht verbessern, sondern verschlechtern in der Gemeinde. Wie denkst du über Leute in deiner Hausgruppe, die es einfach nicht raffen wollen, die einfach keinen Fortschritt machen? Wie denkst du über Leute, die einfach nur ständig immer über das gleiche Problem reden? Wenn du am Ende der Hausgruppe oder am Anfang der Hausgruppe fragst, was ist euer Gebetsanliegen? Dann weißt du schon, Schwester X oder Y wird sagen, ich habe Prüfungen, ich brauche Hilfe. Und dann weißt du, wenn die Prüfungen rum sind, ja, dann hat sie es bestanden und dann dauert es wieder ein halbes Jahr und dann kommt wieder das Gebet für die Prüfung. Ja? Und du denkst dir, Mann, ändert sich das denn nie? Oder bist du geduldig mit einer Person, die sich nicht weiterentwickelt? Ich verrate dir ein Geheimnis. Jesus ist täglich mit dir geduldig. Und keiner weiß es besser als du, dass Jesus geduldig mit dir sein muss, dass Menschen um dich herum geduldig mit dir sein müssen. Er möchte, dass du auch geduldig bist mit deinen Geschwistern, die vielleicht nicht unbedingt deiner Idealvorstellung entsprechen. Und abschließend schreibt Paulus, dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Es wird immer unbequemer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Demut, okay, kann man sich irgendwie vorstellen. Ich halte die Klappe, wenn einer was Doofes sagt. Aber mittlerweile sagt Paulus, wir sollen einander in Liebe ertragen. Ja? Nicht Hausgruppe wechseln, weil da einer doof ist, sondern du sollst da drin bleiben und den in Liebe ertragen. Wer seinen Bruder und seine Schwester in Liebe erträgt, entscheidet sich, ihn trotz seiner Schwächen zu lieben. Bist du bereit, deine Geschwister trotz ihrer Schwächen zu lieben? Max Lucado schreibt Folgendes. Haben Sie Mühe damit, undankbare Verwandte und schrullige Nachbarn zu ertragen? Vergessen Sie nicht, dass Gott sie mit ihren Schwächen auch erträgt. Wir sind eine Gemeinde von Gott Ertragenen. Halleluja. Gott erträgt uns jeden Tag. Okay, machen wir den Sack zu mit diesem Bild hier. Wären Vers 2 und 3 im 4. Kapitel des Epheserbriefs eine mathematische Rechnung, dann würde das ungefähr so aussehen. Demut plus Sanftmut plus Geduld plus einander in Liebe ertragen ergibt Einheit in der Gemeinde. Und guckt mal, ich habe die Farben kombiniert. Demut plus Sanftmut plus Geduld. Wir müssen demütige Gemeinde sein. Demut plus Sanftmut plus Geduld plus einander in Liebe ertragen ergibt Einheit in der Gemeinde. Für alle, die sich jetzt denken, okay, ganz ehrlich, stimmt schon, ja, aber das ist Utopie. Wenn ich um mich rumblicke, dann finde ich sehr viele gute Gründe, dass das nicht klappt. Gib's zu, du denkst so. Vielleicht sagst du heute Morgen, hey, ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Ich habe so viele andere Dinge auf dem Schirm. Wenn es stimmt, dass es Gottes Top-Agenda-Punkt ist, Einheit in der Gemeinde, dann kann ich da nicht mithalten. Ich rudere eh schon. Ich versuche, meinen Kopf über Wasser zu halten. Ich möchte dich ermutigen mit folgender Botschaft. Du hast die Möglichkeit, demütig deinen Geschwistern gegenüber zu sein, weil Jesus Christus demütig war. Er sich erniedrigt hat. Er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Er ist dafür ans Kreuz gegangen, dass du gerettet bist und dass du in der Lage bist, demütig anderen zu dienen. Weil Jesus freundlich war zu Sündern und Jesus freundlich ist zu Sündern wie dir und mir, hast du überhaupt die Chance, jemand anderem freundlich zu sein? Jesus ist der Freund der Sünder. Jesus ist der Freund der Versager. Jesus ist der Freund derer, die am Rand stehen. Und wir sind nicht eine Gemeinde von Gewinnern und Machertypen und tollen Leuten. Wir sind alle eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus brauchen und sonst total verloren werden. Weil Jesus der Freund der Sünder ist, kannst du freundlich zu anderen sein. Weil Jesus mit dir geduldig ist, kannst du überhaupt geduldig sein für andere. Und weil Jesus dich täglich erträgt, in Liebe, nicht in genervt sein, kannst du aus dieser Liebe und aus diesem Ertragen heraus andere lieben und ertragen. Jesus Christus, das ist die Kernbotschaft des Epheserbriefs, Jesus Christus macht Gemeinde möglich, Jesus Christus macht Einheit möglich, Jesus Christus hat uns eine neue Einheit geschenkt, damit wir eins sein können, dass keine Trennung mehr da ist. Ich möchte mit euch zum Abschluss die Verse 4 bis 6 lesen. Und da schreibt Paulus, wie er sich diese Einheit vorstellt, wie diese Einheit aussieht und worauf diese Einheit aufbaut. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle, und in allen. Christus hat uns zu einem Leib gemacht. Der Vater hat uns den Heiligen Geist geschickt. Der dreieinige Gott wirkt zusammen. Wir haben eine Hoffnung empfangen durch Christus. Wir haben einen Herrn in Christus. Wir haben einen Glauben an Christus. Wir haben eine Taufe, die diesen Glauben besiegelt. Wir haben einen Gott und Vater, der über uns ist, der in uns ist und durch uns wirkt. Weil Christus der eine Herr und Erlöser ist, können wir eine Einheit darstellen. Ich möchte gern beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott Vater, wir danken dir, dass du uns zu einem Leib zusammengefügt hast. Gott, Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist, dass wir dich empfangen durften als ein Siegel. Und Gott, Sohn, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch deinen stellvertretenden Tod am Kreuz die Hoffnung auf ewiges Leben geschenkt hast. Danke Gott, dass du über uns allen herrschst, Herr. Danke Gott, dass du durch uns alle handelst und dass du in uns allen wirkst. Wir bitten dich, Gott, hilf uns, alles daran zu setzen, die Einheit zu bewahren, die du für uns am Kreuz gekauft hast. Hilf uns, alles daran zu setzen, die Einheiten der Gemeinde zu wahren. Gott, wir bitten dich, befähige uns, Demut, Sanftmut, Geduld und liebendes Ertragen in HDH zu kultivieren. Und wir bitten dich, vergib uns, wo wir stolz sind, wo wir unfreundlich sind, wo wir ungeduldig sind und wo wir lieblos sind. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Theorie zu kennen, die Praxis zu leben und die Einheit zu fördern. Kennen, leben, fördern. Tu das in uns, Herr. Amen. Dürft ihr euch nochmal kurz hinsetzen? Das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Die Pfingstferien sind vorbei. Nehmt euch in die Woche die Aufgabe mit, wirklich Demut zu üben, Freundlichkeit zu üben, Geduld zu üben und das gegenseitige Ertragen zu üben. Und nehmt euch genauso vor, vorzugehen gegen die Sünde, die in eurem Herzen wohnt, nämlich Stolz, Unfreundlichkeit, Ungeduld, Lieblosigkeit. Und das ist so die Grundaufgabe. Und jetzt kommt das ganz Praktische. Geht zu einer Person, die ihr gar nicht leiden könnt. Nein, so macht ihr das nicht. Ich fordere dich heraus, dass du diese Woche und übrigens den Rest deines Lebens, aber für diese Woche auf jeden Fall, dir vornimmst, für eine Person zu beten, die dich wirklich herausfordert in diesen vier Bereichen. Bete für diese Person. Und genauso bete für dich, damit deine Herzenshaltung dieser Person gegenüber verändert wird. Weil Gott möchte, dass du diese vier Dinge, die der Paulus erwähnt hat, umsetzt in Gemeinschaft mit dieser Person. Nimm das mit als Hausaufgabe. Also erstens, tu das Richtige, vermeide das Falsche, bete für eine Person, bete für die Person, die es am meisten nötig hat, nämlich bete für dich.